Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Über Moral und moralische Verantwortung wird viel diskutiert, seit bekannt wurde, dass der österreichische Schriftsteller Peter Handke in diesem Jahr den Literaturnobelpreis erhält. Wir wollen heute mal wissen, welche Verantwortung eigentlich Verlage in solchen Zusammenhängen tragen. Und ich bin jetzt mit Jo Ländle verbunden, dem Verleger des Hansa Verlags. Guten Tag, Herr Ländle.
Guten Tag.
Es gibt ja immer wieder mal so umstrittene Veröffentlichungen. Ein aktuelles Beispiel ist das Buch von Roger Hallam. Der war bis dato einer der führenden Köpfe von Extinction Rebellion. Ullstein hat die Veröffentlichung seines Buchs, das Ende November eigentlich erscheinen sollte, jetzt zurückgezogen, nachdem Hallam den Holocaust in einem Interview relativiert hatte. Ist das jetzt verantwortungsvolles Handeln oder muss da ein Verlag nicht eigentlich vorher schon aufpassen? Denn es gibt ja offenbar auch eine Passage im Buch, die den Holocaust relativiert.
Verlage müssen immer aufpassen. Die konkrete Passage kenne ich nicht. Ich weiß, dass in diesem Fall die Äußerung wirklich geeignet war, auch einen Vertrauensbruch nicht nur zwischen Verlag und Autor hervorzurufen, sondern auch berechtigte Fragen und Zweifel an der Öffentlichkeit. Und da gehört es zur Aufgabe eines Verlages, auch zu überlegen, wann Reißleinen zu ziehen sind. Bis dahin stehen Verlage hinter ihren Autoren, das ist klar.
Also ein Verlag, inwiefern hat denn ein Verlag eine moralische Verantwortung für das, was ein Autor, eine Autorin schreibt? Denn der Verlag ist ja derjenige, der diese Meinungen dann unter die Leute bringt.
Also ein Verlag ist erstmal gut beraten zu sagen, dass er vieles unter seinem Dach vereinen kann, auch Dinge, wo vielleicht nicht jeder einzelne Mitarbeiter immer seinen Haken hinter jeden Satz setzt. Das ist bei Zeitungen und auch bei Radios nicht anders. Dennoch gibt es unterschiedlich gestaffelte Grenzen. Es gibt das immer wieder liebreizende Vorbild unseres Grundgesetzes, das uns weite, schöne, aber wichtige Grenzen setzt. Es gibt natürlich Haltungen, Verlagshäuser haben auch ein eigenes Profil, sie stehen für etwas und das soll sich dann bitte auch in diesen Dingen widerspiegeln. Trotzdem kann natürlich jeder Autor auch in einem Buch mal eine Zuspitzung machen, wo der Verlag sagt, das sind wir jetzt nicht unbedingt, sondern das ist die Position des Autors. Das, da finde ich, gehört ein Unterschied schon noch gemacht.
Aber Verlage müssen ja natürlich auch wirtschaftlich arbeiten und wenn man da eben auch mal einen Text hat, den man vielleicht von einem bekannten Autor oder einem, wo man vermuten kann, dass er sich sehr gut verkaufen wird, in der Hand hat, denkt man da nicht auch mal, naja, wenn ich es nicht mache, dann schnappt sich's vielleicht Rowohlt oder Fischer, also schlage ich da mal zu und gucke erst mal, was passiert?
Das gehört dazu. Verlage sind Zwitterwesen. Wir stellen uns eine kulturelle Aufgabe und wir haben eine wirtschaftliche Aufgabe und beide sind nicht immer genau deckungsgleich. Das ist extrem einzelfallabhängig, wo wir sagen, das tragen wir und dann irgendwann wird auch gesagt, gut, dann ist es jetzt auch mal teuer. Also ich meine, Ullstein wird das finanziell auch nicht begrüßt haben, ein vorbereitetes Buch so kurzfristig vom Markt zu nehmen. Das sind dann teure Entscheidungen und es kann auch mal die Entscheidung sein, dass ein erfolgversprechendes Buch in einem anderen Haus erscheint.
Jetzt sind Sie Verleger eines großen Verlages. Sie haben jetzt schon eine Grenze genannt. Sie sagen, das ist das Grundgesetz, gibt da einiges vor. Aber wo ist denn für Sie persönlich als Verleger so eine Grenze, wo Sie sagen, so nee, sowas würde ich auch, wenn es sich jetzt wirklich super verkauft und uns die ganze Saison rettet, das kommt mir hier nicht ins Haus.
Wir führen viel häufiger, als man das von außen so wahrnimmt, Gespräche mit unseren Autorinnen und Autoren über Stellen in Büchern. Also wir fragen uns, wie gehen wir mit Klassikern um, wo plötzlich Positionen auftauchen, bei denen wir sagen, heute erscheint uns das fremd, wo hat man da eine historische Verantwortung, die Dinge auch so zu zeigen, wo hat man aber auch eine aktuelle Verantwortung in der Auswahl zu überlegen, was für Bücher finden wir für unsere Gegenwart angemessen. Diese Diskussion führen wir aber auch mit unseren aktuellen Autoren, wo wir sagen, da im Buch sind Positionen in allen möglichen Feldern, wo es Fragen geben wird und dann überlegt man zusammen, wie man damit umgeht. Ich bin ja eigentlich durchaus ein Freund von diesem gesteigerten Wunsch der Öffentlichkeit, auch mal Rückmeldung zu geben zu all dem, was diese Institutionen da tun. Ich glaube, dass das alte Wort Eigentum verpflichtet auch für diejenigen gilt, die im Besitz von Macht sind. Verlage haben publizistische Macht und die kann auch immer mal wieder in Frage gestellt werden. Und das geschieht im Augenblick viel stärker als zu früheren Zeiten. Die Öffentlichkeit ist da viel vorlauter, manchmal auch überschießend vorlaut. Das wirkt manchmal rumpelig. Aber ich glaube daran, dass, wenn die Öffentlichkeit wiederum ihre Verantwortung auch ernst nimmt, da nicht immer jeden Shitstorm loszutreten, den man irgendwie lostreten kann, dass aus dieser Infragestellung auch wirklich Verbesserung des Gesamtgespräches eintritt.
Wie nehmen Sie das wahr, was da über Peter Handkes Literaturnobelpreisernennung diskutiert wird? Und was heißt das für den Verlag, wie der sich verhält? Wie nehmen Sie als Verleger das wahr, was Suhrkamp da macht?
Ja, das begleite ich natürlich aus einer in dem Fall relativ bequemen Position sehr genau. Das ist eine aus unterschiedlichen Gründen keine ganz leichte Diskussion. Nicht zuletzt, weil der Nobelpreis, den man ja immer nur für eine literarische Adlung hält, durchaus eine politische Komponente hat. Im Testament von Alfred Nobel steht durchaus drin, dass das für denjenigen ist, der in dem abgelaufenen Jahr das Höchste an idealistischer Tätigkeit geleistet hat. Da ist also eine durchaus moralische, idealistische Anforderung mit drin. Und plötzlich werden Werke, die man gewohnt war, nur unter literarischen Gesichtspunkten zu lesen, auch, die kriegen nochmal so ein anderes Licht. Und da hat natürlich Handke sich mit deutlichen und auch deutlich verstörenden Äußerungen immer wieder ins Gespräch gebracht. Ich glaube, niemand bezweifelt, dass sein literarisches Werk absolut preiswürdig ist. Und da ist unsere Gegenwart gerade so, dass bestimmte Dinge neu verhandelt werden. Die werden öffentlich verhandelt, die werden teilweise sehr öffentlich und ruppig verhandelt. Dadurch, dass ich da jetzt nicht unmittelbar Beteiligter bin, genieße ich eigentlich auch diese neue Ausfechtung, ja, von literarischen Gesprächsfeldern. Wir stehen da alle auf einem großen Marktplatz und prügeln uns ein bisschen, was für Anforderungen stellen wir an Literatur und an die sie schreiben.
Jetzt hat sich ja gerade in Handgefall der Suhrkamp Verlag quasi bedingungslos hinter den Autor gestellt. Da ist auch nochmal ein 25-seitiges Papier erschienen, das den Autor rechtfertigen will. Da wird einiges ausgespart in diesem Papier oder auch in der Veröffentlichung der Texte. Gibt es eben nichts, was das ein bisschen rahmt, die Serbien-Texte von Handke oder vielleicht einordnen. Muss das ein Verlag so machen, dass er sich so bedingungslos hinter den Autor stellt?
Da gibt es unterschiedliche Fälle und jeder Fall ist anders. Wir kennen von Suhrkamp in letzter Zeit auch, wir kennen es ja von unserem eigenen Verlag, haben wir ja auch unsere Beispiele, aber bei Suhrkamp zum Beispiel gab es jetzt auch die Fälle mit Uwe Tellkamp, wo es durchaus auch Distanz gab, oder Sibylle Levitscharow. Also das heißt jetzt nicht, dass der Verlag dann in jedem einzelnen Fall immer einfach nur hinter dem Autor, der Autorin steht, sondern jeder Verlag wird sich in jedem speziellen Fall anschauen, was ist denn? Und gehört Handke wirklich zur DNA des Suhrkamp Verlages? Es ist toll, wie der Verlag über all die Jahre sein Werk mit aufgebaut hat. Die große Gesamtausgabe ist gerade erschienen und so weiter. Da tut so etwas nochmal stärker weh und da wird der Verlag auch einfach sagen, das gehört sich jetzt mal in unseren Augen nicht und wird möglicherweise da auch ein bisschen einseitiger oder Argumente reduzierender auftreten, auch im Wissen, dass andere Argumente von anderen Seiten lauter gedreht werden. Ich verstehe die Kollegen da sehr. Ich habe da sicherlich von außen eine, die anderen Seiten auch stärker berücksichtigende eigene Meinung. Aber in dem Fall mit Handke verstehe ich auch, dass die sagen, Leute, Handke ist größer als diese einzelnen Geschichten.
Sie haben schon gesagt, Sie haben auch solche Fälle. Einer war erst Anfang des Jahres die Debatte um Takis Würgers Roman Stella, dem vorgeworfen wurde, dass er ethisch nicht vertretbar ist, wie er mit historischem Material umgeht, dass er sich also quasi nochmal an den Opfern des Holocaust vergeht, indem er sie in so einer Art fiktionalisiert. Da wurde auch der Verlag heftig kritisiert. Warum haben Sie sich das angetan?
Angetan haben wir uns jetzt zunächst mal die Publikation eines Buches, an das wir glaubten, hinter dem wir standen, in dem wir auch stehen geblieben sind. Die Lesarten gingen weit auseinander und es zeigte sich, dass da auch Lesarten dabei waren, die zum Beispiel stark erinnerten an die Diskussion damals um Bernhard Schlinks, der Vorleser, also um die großen Fragen, wie weit ist der Holocaust fiktionalisierbar. Auch da wird jedes Jahrzehnt oder jede Generation an solchen Beispielen wieder Übereinkünfte ausfechten. Und das war für uns eine bisweilen ziemlich punchhaltige Diskussion, eine harte Diskussion, wo wir uns auch viel selber in Frage gestellt haben nach der Veröffentlichung. In solchen Momenten, die tun währenddessen weh, aber in solchen Momenten wird auch immer aufs Neue ausgehandelt, was wir voneinander wollen. Das nochmal, ich begrüße das, auch wenn es im Moment selber keine freudvollen Momente sind.
Und in so einem Fall, wo dann das Feuilleton quasi Sturm läuft, da haben Sie ja dann auch noch mal in die andere Richtung eine moralische Verantwortung, wenn eben Ihr Autor oder auch Ihre Autorin, ich denke da zum Beispiel an Karin Köhler, die ja von männlichen Kritikern für ihren letzten Roman enorm angegriffen wurde und auch da so eine Art Kampagne in den sozialen Medien lief. Auch Tagis Würger wurde eben da sehr angegriffen für Stella. Da müssen Sie sich ja dann auch wieder noch in die andere Richtung moralisch richtig verhalten. Wie schützen Sie dann wiederum die Autoren?
In den Momenten sind Verlage dazu da, eng bei ihren Autoren zu sein, da eben genau siehe Suhrkamp auch diese Argumente vorzutragen. Und das haben wir gemacht, das haben wir in beiden Fällen gemacht. Bei Karin Köhler war die Diskussion offen gestanden in meinen Augen absurd, aber auch absurde Diskussionen gehören dazu. Und da verschieben sich, also so eine Diskussion wie um Miroloy von Karin Köhler zeigt, finde ich, ganz deutlich, wo gerade ja sich vielleicht auch Machtfelder verschieben. Das war eine Debatte, die in diesem Fall relativ stark von der Literaturkritik ausging, mit all den Fragen, wo steht diese Stimme heute eigentlich? Wer definiert noch in einer Gegenwart, in der jeder praktisch zum Sender geworden ist, jeder seine Stellungnahme und seine Position gegenüber den Künsten äußern kann. Wo steht da die Meinungsperspektive der Literaturkritik?
Jo Ländle, der Verleger des Hansa Verlags. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.